Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Authentisch, inspirierend und mit Herz. Von uns für Sie. Wir sprechen heute mit Hans-Jörg Durz, dem Vorsitzenden des Ausschusses für Digitales und Staatsmodernisierung im Deutschen Bundestag, über das Thema zwischen Regulierung und Innovation, Deutschlands Weg in die digitale Zukunft. Und wir haben diese Folge live am 17. März 2026 bei uns im Basecamp aufgenommen. Mit Hans-Jörg Durz geht es um zentrale Fragen. Wie lassen sich Verwaltungsstrukturen so modernisieren und verschlanken, dass staatliches Handeln schneller, digitaler und souveräner wird? Welche historischen und politischen Faktoren erklären, warum der Bürokratieabbau trotz jahrzehntelanger Debatten nur begrenzt gelingt und welche Lehren lassen sich daraus für heutige Reformen ziehen? Welche Formen von Regulierung sind unverzichtbar für Transparenz, Fairness und Rechtssicherheit und wo beginnt jene Überregulierung, die Eigenverantwortung hemmt und Innovation ausbremst? Und wie sieht natürlich ein guter nationaler und europäischer Rahmen für mehr Investitionen in digitale Infrastrukturen aus? Aber hören Sie selbst. Mein Name ist Harald Geiwitz und ich wünsche Ihnen nun viel Freude am Zuhören und beim Weiterdenken. Herzlich willkommen zu Basecamp Nachgefragt auf ein Wort mit Hans-Jörg Durz. Titel lautet Zwischen Regulierung und Innovation, Deutschlands Weg in die digitale Zukunft. Guten Morgen, herzlich willkommen hier im Basecamp und auch online, die alle, die dabei sind. Zunächst habe ich mich ja erstmal gefragt, ist der Titel falsch gewählt? Zwischen erstens Regulierung und zweitens Innovation. Die Reihenfolge ist vielleicht typisch deutsch oder nicht oder doch. Darüber können wir ja auch noch reden heute. Aber ich freue mich, dass Sie da sind und ich freue mich vor allem, dass Herr Durz bei uns ist, Vorsitzender des Ausschusses für Digitales und Staatsmodernisierung des Deutschen Bundestages, auch noch Mitglied im Forschungsausschuss. Und Alter sagen wir nicht auf der Bühne, aber ich persönlich würde sagen, super Jahrgang. Alle anderen können jetzt rausfinden, was ich damit meine. Und seit 2013 im Deutschen Bundestag aus dem Landkreis Augsburg und hat schon zu Studienzeiten nach einer Ausbildung BWL studiert und zu den Zeiten schon ein E-Commerce-Unternehmen mitgegründet und ist der IT-Gründerszene im Heimatwahlkreis und darüber hinaus natürlich als Digitalausschussvorsitzender immer noch sehr stark verbunden. Insofern ein wunderbarer Gesprächspartner für uns heute. Wir wollen hier miteinander ein paar Fragen diskutieren. Am Ende werden wir wie gehabt sowohl Online-Fragen als auch hier aus dem Publikum gerne noch mit einfließen lassen. Aber ein Jahr nach der Bundestagswahl wollen wir jetzt ungefähr herausfinden, was auf der Agenda des zweiten Jahres der Regierung Merz denn noch so steht, digitalpolitisch, und auch darüber diskutieren, wie man in diesem Spannungsfeld von Innovation und Regulierung eben handlungsfähiger werden kann. Herr Durz, wird was lange währt endlich gut? Ist ja die Frage, die ich mir jedenfalls stelle. Das zuständige Ministerium verspricht ja schon im Namen Staatsmodernisierung und hat ja auch zwei ehrgeizige Dokumente, die, glaube ich, sehr viele hier im Raum und online wahrgenommen haben, mit aus der Taufe gehoben, Modernisierungsagenda und dann noch die föderale Modernisierungsagenda. Wie weit sind wir jetzt aus Ihrer Sicht nach einem Jahr und was kommt noch in dieser Legislaturperiode?
Also zunächst guten Morgen, Herr Geiwitz, meine Damen und Herren. Freut mich, wieder mal hier zu sein im Basecamp. Und vielen Dank für Ihr Interesse. Was den Titel übrigens angeht, wenn die Regulierung gut gemacht ist, dann soll sie eigentlich Innovationen ermöglichen. Das wäre in diesem Spannungsfeld eigentlich der Idealfall. Wo stehen wir? Was kommt in diesem Jahr insbesondere, was Digitales und Staatsmodernisierung anbetrifft? Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wir diskutieren insbesondere über überbordende Bürokratie sehr, sehr lange in Deutschland. Ich habe im letzten Jahr im Herbst mal in einer Bundestagsrede zitiert einen General von Steak, Heeresführer der Infanterie vor über 100 Jahren. Der hat damals beklagt, dass wir zu viel Bürokratie in Deutschland haben, weil die Hufnägel der Pferde, der Kavallerie genau definiert waren. Also wir sprechen seit 100 Jahren über zu viel Bürokratie. Das ist der Zustand. Und es ist aber nicht weniger geworden durch auch politische Entscheidungen, sondern immer mehr. Unser Staatswesen ist immer komplexer, komplizierter geworden. Und deswegen waren wir der festen Überzeugung, wir müssen auch strukturell etwas verändern, damit wir auch es schaffen, dass wir unser Land wieder einfacher, wieder auch digitaler, weniger komplex machen. Und deswegen haben wir diese neuen Strukturen geschaffen mit dem Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung. Und das zunächst galt es ja, das Haus einfach sehr schnell aufzubauen. Und das ist gelungen, wenn man das beispielsweise vergleicht mit dem letzten Ministerium, das auf Bundesebene komplett neu eingerichtet wurde. Das war in den 80er Jahren das Bundesumweltministerium. Dann sind wir im vergangenen Jahr mit dem BMDS deutlich schneller vorangekommen, als das damals der Fall war. Also wir sind schneller als in den 80er Jahren. Das ist schon mal ein Fortschritt. Und dann galt es aber nicht nur dieses Haus sehr schnell aufzubauen, sondern sehr schnell auch ins Doing zu kommen. Also erste Gesetzgebung war dann vor der Sommerpause in eigentlich Rekordgeschwindigkeit mit dem überragenden öffentlichen Interesse, was die digitale Infrastruktur angeht, sehr schnell umgesetzt worden. Und dann kam aber vor allem das Thema Modernisierungsagenda. Also der Plan, den wir uns vorgenommen haben, um unser Land zu modernisieren, und zwar Modernisierungsagenda Bund, genauso wie Modernisierungsagenda Land mit über 300 Maßnahmen. Und diese Modernisierungsagenda wurde dann im Herbst beschlossen. Und jetzt geht es ganz konkret um die Umsetzung dessen, was dort festgelegt wurde. Wir hatten im letzten Jahr schon eine ganze Reihe von Maßnahmen auch auf den Weg gebracht. Ich nenne da nur beispielsweise den Notstaatsvertrag, also im Grunde die Voraussetzung dafür, dass wir das Once-Only-Prinzip überhaupt umsetzen können zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Mittlerweile ist dieser Staatsvertrag auch in Kraft und jetzt geht es um die Umsetzung der Architektur, dass der Datenaustausch auch zwischen den einzelnen föderalen Ebenen möglich ist. Ein ganz konkretes Datum gibt es, was die EUDI Wallet angeht, mit dem 2. Januar 2027. Also da geht es auch ganz konkret um die Umsetzung. Also es sind sehr, sehr viele Maßnahmen auf dem Weg und die müssen dann aber auch so umgesetzt werden, dass die Menschen spüren, dass sich etwas tut. Wir haben definiert 25% Bürokratierückbau in dieser Legislaturperiode. Das versuchen wir über die Entlastungskabinette, also regelmäßig Bundeskabinettssitzungen, die sich nur mit dem Thema Bürokratierückbau beschäftigen. Und was wir als Ausschuss dort tun, ist, diesen ganzen Prozess vor allem zu monitoren, anzutreiben. Ich habe als Ausschussvorsitzender jetzt sukzessive sämtliche Ministerinnen und Minister eingeladen, der einzelnen Ressorts, damit die einzelnen Ressortverantwortlichen im Ausschuss berichten, wie denn der Stand der Umsetzung dieser Maßnahmen bei der Modernisierungsagenda denn aussieht, wie die Bürokratie-Rückbaumaßnahmen gestaltet sind, wie dort der Fortschritt gelingt. Wir werden beispielsweise in der nächsten Sitzungswoche Ministerin Bärbel-Baas im Ausschuss haben. Übrigens auch öffentlich, kann man sich auch zuschalten und zugucken, welche Fragen gestellt werden und vor allem, wie die beantwortet werden. Also insofern versuchen wir als Ausschuss, diesen ganzen Prozess eben zu monitoren, aber vor allem auch anzutreiben.
Also Sie machen ein bisschen Hausaufgabenkontrolle, ne? wenn man das so sehen möchte. Und da hat sich jetzt bisher noch keiner geziert, von den Ministerinnen und Ministern in den Ausschuss zu kommen?
Also bisher hatten wir natürlich den zuständigen Minister mehrfach im Ausschuss, also Minister Dr. Carsten Wildberger. Und wir starten jetzt in der nächsten Woche und es haben eine ganze Reihe von Ministerinnen und Ministern zugesagt. Also es folgt dann die Ministerin für Forschung, Technologie, Raumfahrt, Technik, Folgenabschätzung, Ministerin Bär und dann Lars Klingbeil wird als einer der Nächsten kommen. Also es gibt bisher Zusagen, genau.
Gut, dann sind wir gespannt darauf und es ist ja auch schön, wenn das auf jeden Fall öffentlich ist. Aber auch nochmal zu einem Punkt zurück. Sie haben ja gesagt, es ist mit den Ländern jetzt auch schon einiges vereinbart, wie das so funktionieren kann. Und das ist ja durchaus ein Knackpunkt, den wir in den letzten Jahren immer wieder erlebt haben, dass eigentlich alle gesagt haben, es hängt dann daran, dass eigentlich das mit all den Ländern, mit dem Föderalismus, so wie er jetzt aktuell in Deutschland ist, einfach nicht vorangeht. Und ich sag mal, da es ja ihr Heimatbundesland ist, der Freistaat Bayern, hatte da auch manchmal die Rolle, dass gesagt hat, ja, wir können was zusammen machen, aber es muss halt unser toller Standard sein, weil sonst wollen wir da nicht mitmachen. Glauben Sie, dass sozusagen diese Hürde, wirklich echt zusammenzuarbeiten, jetzt schon geknackt ist? Oder wo könnten da noch die ein oder andere Hürde lauern, wo man jetzt noch drüber muss, in diesem ja einfach komplexen Verhältnis zwischen Bund und Ländern in Deutschland?
Also eine zentrale Herausforderung ist natürlich unser föderaler Staatsaufbau in Zusammenhang mit digitalen Services. Wenn wir die ausrollen wollen, dann müssen wir immer die unterschiedlichen Ebenen mitdenken, ganz grob. Wenn wir uns die ganzen staatlichen Services ansehen, dann laufen etwa 80% in der Zuständigkeit der Kommunen. Also insofern müssen wir immer den föderalen Aufbau mitdenken. Und das ist ja auch ein Grund, weshalb wir nicht so vorangekommen sind wie beispielsweise andere Länder, die eher zentral strukturiert sind. Aber wir sehen es beispielsweise an der Modernisierungsagenda föderal, wo es ja durchaus auch von den einzelnen Bundesländern sehr ambitionierte Vorschläge und Herangehensweise gibt. Also das ist ein Beleg dafür, dass mittlerweile eine andere Dynamik dort vorherrscht. Wir sehen es beispielsweise beim NOTS-Staatsvertrag, wo sich die Länder ja auch committed haben, dort mitzumachen. Wir spüren es aber als Politiker in den Wahlkreisen ganz stark auch auf der kommunalen Ebene übrigens, dass mittlerweile dort auch eine andere Erwartungshaltung, auch ein anderer Anspruch vorherrscht. Wir hatten in Bayern beispielsweise in der letzten Woche Kommunalwahlen und da war im Wahlkampf auf kommunaler Ebene ganz häufig das Thema Bürgerservice in den Kommunen, in den Landkreisen und vor allem digitale Angebote auch ein ganz großes Wahlkampfthema. Insofern ist mittlerweile auch der Druck ein anderer, der von der kommunalen Ebene kommt. Und wir spüren schon, dass die Zusammenarbeit, die Dynamik eine andere ist. Und nichtsdestotrotz gibt es natürlich ganz unterschiedliche Vorstellungen teilweise noch. Und die müssen wir aber überwinden und da müssen wir Lösungen finden. Die stellen wir beispielsweise fest, wenn wir uns das Thema Spark, also das Thema agentische KI in Planungsverfahren zu implementieren, vorstellen. Dann gibt es dort bei den Planungsprozessen in der digitalen Umsetzung 7 Bundesländer, die dort zusammenarbeiten, die mittlerweile ganz andere Dynamik haben, um auch diese agentische KI zu implementieren in ihre Planungsprozesse, weil die auch sehen, dass wir schneller und einfacher in der Umsetzung werden müssen. Also das heißt insgesamt andere Dynamik, aber es wird immer noch Reibungen geben.
Die 9 anderen finden es einfach nicht so attraktiv, damit zu machen.
Naja, da gibt es mittlerweile schon aber Gespräche auch mit den anderen, die mit ins Boot zu holen und mit umzusetzen. Es ist halt so, dass sich in den unterschiedlichen Bundesländern, genauso wie in den unterschiedlichen Kommunen, in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten andere Lösungen entwickelt wurden. Und das sich zu verabschieden, ist oftmals auch nicht ganz so einfach. Aber die Dynamik nochmal ist eine ganz andere mittlerweile.
Das klingt verhalten optimistisch, kann man ja auch mal festhalten. Wir sind weiterhin gespannt. Dafür gibt es ja auch ein paar Fakten, die Sie ja jetzt genannt haben. Gleichzeitig ist ja aber auch die Grundsatzfrage, das mit der Reduktion, was Sie ja auch angesprochen haben mit den 25%. Auch der vorherige, dafür zuständige Bundesjustizminister Marco Buschmann hat ja das, weiß ich nicht, wievielte Bürokratieabbaugesetz gemacht. Das war ein bisschen größer als die vorherigen, was man vielleicht durchaus anerkennen kann. Aber die Frage, ob man wirklich weniger hinbekommt in einer sehr komplexen Industriegesellschaft, bleibt ja weiterhin sozusagen die Mühe der Ebene. Ja? Also geht das tatsächlich in unserer Gesellschaft so viel rückzubauen an Regelungen?
Also insbesondere ist der Bürokratierückbau sehr, sehr kleinteilig. Und wenn wir Maßnahmen umsetzen, also beispielsweise hatten wir im Herbst bei dem Entlastungskabinett 3 Milliarden Euro Entlastungsvolumen, was den Bürokratieaufwand betrifft. Und davon haben aber die allerwenigsten Menschen in unserem Land etwas gespürt. Sehr, sehr punktuell betrachtet ist da einiges passiert, aber es ist sehr kleinteilig. Also nehmen wir an, im landwirtschaftlichen Bereich ist die sogenannte Stoffstrombilanz schlicht und einfach gestrichen worden. Das bekommen aber nur Landwirte, die Viehhaltung haben, mit. Und so kleinteilig ist Bürokratierückbau. Was wir schaffen müssen, ist, dass es spürbar wird in der Breite, dass die Maßnahmen eben in der Breite der Bevölkerung auch ankommen. Und dazu ist Bürokratierückbau die eine Seite, die wir immer vorne anstellen müssen, also die Frage Aufgabenkritik, was kann gestrichen werden, was brauchen wir dringend, ja. Aber da spielt natürlich vor allem Digitalisierung, Automatisierung eine ganz große Rolle, um die Komplexität aus den Verfahren herauszunehmen. Und da bin ich überzeugt, dass wir in dieser Periode einen deutlichen Fortschritt machen, um die Menschen tatsächlich, um das Leben ein Stück weit leichter zu machen. Und es wird deutlich spürbar, um es konkret zu machen, es wird deutlich spürbar werden mit der EUDI-Wallet. Also wenn wir die Wallet und den Personalausweis dann in der Wallet umsetzen, dann wird jeder Bürger, der dieses Angebot nutzt und vor allem der die ganzen Anwendungsfälle, die dazu entwickelt werden, dann werden die Bürger spüren, dass wir einen Digitalisierungsschub haben und dass viele Prozesse einfacher werden. Das heißt, neben den Rückbaumaßnahmen, die immer nur sehr fokussiert spürbar werden, brauchen wir auch in der Breite Anwendungen, die deutlich machen, dass das Leben einfacher wird. Und da wird die Wallet eine spürbare Veränderung mit sich bringen.
Dann freuen wir uns schon mal alle auf die Wallet. Ich hatte den elektronischen Personalausweis und habe den nur ein einziges Mal benutzt, um ein weiteres Führungszeugnis zu bekommen.
Weil die Anwendungsfälle gefehlt haben. Ja, das ist das Thema. Und darum ist es so wichtig in der Herangehensweise jetzt, dass zum Beispiel über den Bitkom sich über 100 Unternehmen committed haben, Anwendungsfälle zu entwickeln, die dann, wenn der Personalausweis in der Wallet verfügbar ist, auch tatsächlich auch verfügbar sind, diese Use Cases, dass die Menschen das in ihrem Alltag auch nutzen werden.
Aber Sie haben auch gesagt, der Bürokratierückbau soll eben nicht nur für Viehhalter spürbar sein, sondern auch für andere. Sagen Sie uns doch vielleicht mal ganz persönlich, worüber ärgern Sie sich? Was hätten Sie gerne an Bürokratierückbau, wo Sie sagen, das fände ich wirklich mal entlastend?
Also im Grunde ärgere mich vor allem, wenn ich Daten bei der öffentlichen Hand abgebe, dass ich die in vielen Fällen wiederholt abgeben muss, dass ich die immer wieder liefern muss. Wieso der Datenaustausch innerhalb der Behörden nicht gelingt, das ärgert mich sehr häufig.
Ich höre Zustimmung. Dann wird das sicherlich auch ein Erfolgskriterium sein.
Umsetzung Once-Only-Prinzip, das ist definitiv ein Erfolgskriterium und ist etwas, was die Bürger auch erwarten in der heutigen Zeit, ja, und zu Recht erwarten, ja.
Kommen wir nochmal zu einem Thema, was natürlich auch im Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung eine Rolle spielt. Das ist eher die Frage, wie sieht es mit den digitalen Infrastrukturen aus und wie kriegen wir es hin, das, was die EU-Kommission ja schon mehrfach und immer wieder in Studien beschrieben hat, dass wir im Vergleich zu anderen Weltregionen einen Investitionsrückstand haben in dem Bereich, dass wir da weiter vorankommen. Nun gibt es da so ein paar Initiativen auf europäischer Ebene, den Digital Networks Act. Es gibt jetzt nochmal eine Novelle des Telekommunikationsgesetzes, die jetzt erstmal sozusagen im Erstentwurf vorliegt. Was glauben Sie, was brauchen wir, um da ein höheres Investitionsniveau insgesamt in der EU auch hinzubekommen?
Also vielleicht auch nochmal zu Beginn dieser Wahlperiode zurück. Ich glaube, es war enorm wichtig, dass wir als allererstes dieses überragende öffentliche Interesse im Bereich der digitalen Infrastruktur auf den Weg gebracht haben und ins Gesetz geschrieben haben. Weil es zum einen gezeigt hat, dass wir als Gesetzgeber, wenn wir Fokus darauf setzen, auch schnell können. Und weil wir auch gezeigt haben als Signal in die Branche, dass uns dieses Thema von größter Bedeutung ist, dass wir dieses Thema auch vorantreiben wollen, dass wir den Ausbau der digitalen Infrastrukturen unterstützen wollen. Und in der weiteren Fortführung müssen wir es schaffen, dass wir insbesondere genau in diesem Bereich auch die ganzen Planungs- und die Genehmigungsverfahren deutlich beschleunigen und vor allem auch Rechtssicherheit und Planungssicherheit geben. Das ist zentral immer dafür, ob Unternehmen investieren oder nicht. Und dazu dienen jetzt auch diese Rechtsakte, die auf dem Weg sind, wobei man nochmal unterscheiden muss, dass der DNA auf europäischer Ebene ja noch sehr am Anfang steht. Also es wird noch ganze Zeit lang dauern, bis wir dort tatsächlich Klarheit haben, was dort die Vorgaben sein werden. Also wir haben ja heute noch nicht einmal Klarheit darüber, ob es wirklich eine Verordnung oder eine Richtlinie wird. Es geht zwar in die eine Richtung, aber es ist noch nicht klar. Was das Telekommunikationsgesetz und die Novelle in Deutschland betrifft, da sind wir natürlich ein ganzes Stück weiter jetzt mit dem Referentenentwurf und da werden wir früher auch in die Umsetzung gehen. Was diesen Rechtsakten beiden gemein ist, dass wir vor allem das Thema Beschleunigung und Bürokratierückbau dort umsetzen wollen, was sicher sehr, sehr positiv ist. Beim DNA geht es natürlich darum, den Binnenmarkt zu stärken. Allerdings gibt es da natürlich nationalstaatlich unterschiedliche Voraussetzungen. Also wenn wir es dann konkret machen bei der Kupfer-Glas-Migration, also wie steigen wir von Kupfernetzen auf Glasfaser um, da ist der Ausbaustand in den jeweiligen europäischen Ländern ein sehr heterogener. Also da sind wir nicht an der Spitze dabei. Und deswegen haben wir in Deutschland natürlich mit einem Abschaltdatum, das fixiert wird, schon andere Herausforderungen als andere Länder, die beim Glasfaserausbau weiter vorne dabei sind. Da muss man sehen, welche regulatorischen Vorgaben dann wirklich national tatsächlich passen. Und was ich definitiv nicht möchte, ist eine Abschaltdiskussion in Deutschland. Wir müssen schon zunächst Alternativen für die Menschen schaffen, bevor wir Kupfer auch tatsächlich abschalten können. Was den Mobilfunkausbau angeht, da werden Sie mir hoffentlich zustimmen, da sind wir in Deutschland schon auf einem ganz guten Weg mit der vergangenen Frequenzzuteilung, mit der Verlängerung der Frequenzen und mit vor allem den Versorgungsauflagen, die ja deutlich strenger ausgefallen sind als das, was wir in der Vergangenheit hatten, werden wir es schaffen, in den nächsten Jahren wirklich vor allem in den ländlichen Raum zu kommen und flächendeckend das Mobilfunknetz deutlich zu verbessern. Wenn wir 99,5% Flächendeckung in Deutschland haben, dann sind wir, glaube ich, wieder ganz gut, was die Mobilfunkinfrastruktur angeht, auch im internationalen Vergleich aufgestellt.
Da widerspreche ich natürlich überhaupt nicht. Das sagen ja auch alle Zahlen, die es aktuell sozusagen gibt, dass wir da gerade auch im 5G-Ausbau in Deutschland ziemlich weit sind, auch in einer Spitzengruppe in Europa. Aber nochmal zu diesem europäischen Bild, das ist ja auch eher eine Frage sozusagen, wie man sich im Vergleich zu anderen Weltregionen aufstellt. Und da haben wir in verschiedenen Wirtschaftsbereichen, Sie haben sich ja wirtschaftspolitisch auch schon mit vielen Bereichen beschäftigt, da haben wir ja wir hinken überall so ein bisschen hinterher. Und da ist ja auch manchmal die Frage, denken wir da zu klein? Ja, wir bestehen aus vielen Nationalstaaten, aber gleichzeitig definieren wir da vielleicht auch manchmal die Märkte einfach zu eng, um auch in einer globalen Perspektive wettbewerbsfähig zu sein?
Also ich habe ja angesprochen, Stärkung Binnenmarkt ist absolut notwendig und das wird ja über den DNA auch versucht werden. Und dennoch müssen wir auch nationalstaatlich Lösungen finden, die bei uns auch umsetzbar sind. Und das ist das Beispiel, das ich genannt habe, ist eines, das wir uns eben sehr genau ansehen müssen. Aber Binnenmarktstärkung ist ganz zentral, um auch Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich zu stärken.
Ich hätte noch ganz viele Fragen, aber natürlich schaue ich einmal zu meiner lieben Kollegin Nicole, ob es aus dem Digitalen Fragen gibt oder ob es hier aus dem Raum auch Fragen gibt. Sehe gleich schon welche, dann muss ich gar nicht eine von meinen vorbereiteten sonstigen Fragen nehmen, sondern wir können gleich mal hier in der Mitte, genau, da kommt ein Mikro von hinten.
Christian Drixler vom Zahlungsdienstleister Nexi. Mich würde in erster Linie interessieren, Herr Durz, die Use Cases, die Sie gerade vorhin genannt haben bei der eID und der Wallet. Können Sie da vielleicht 2, 3 nennen? Dann wird es, glaube ich, insgesamt konkreter, weil, wie Sie richtig sagen, Herr Geiwitz, das Thema ist grundsätzlich negativ belegt aufgrund des Personalausweises in digitaler Form und der wurde ja nicht sehr gut genutzt und ist nicht gut angekommen. Die eID und die Wallet sind deutlich breiter. Ich glaube, es wird besser verstanden, wenn man diese Use Cases dann mal ganz konkret hat.
Geben Sie das Mikro gleich nach vorne weiter?
Ich hätte da noch eine Frage.
Ach so, noch eine Frage?
Ja, jetzt machen wir erstmal die.
Na dann gleich raus. Gut.
Ja, Rupert Reinhardt, einfach nur Bürger und Wähler. Das klingt alles nett. Ich frage mich nur, ob die Ziele ehrgeizig genug sind. Denn der Bund hat einen enormen Beschäftigungsaufwachs immer noch. Wir verlieren hunderttausende Industriearbeitsplätze. Das sind die Werteschaffer, die Sie eigentlich bezahlen. Und müsste da nicht manches einfach disruptiver passieren? Zumal der Staat ja auch, wenn er selber agiert, wenn er jetzt versucht, Milliarden zu investieren, merken müsste, dass er Gefangener seiner eigenen Mechanismen ist. Und in dem Zusammenhang dieser Föderalismus, das ist historisch eine Siegeridee gewesen nach dem Motto Teile und Herrsche. Und hier wird es immer wie eine Monstranz und Errungenschaft genannt. Müsste man nicht auch von daher viel radikaler an das Thema rangehen? Und vielleicht auch, wenn Sie da an den Mechanismen friemeln, so Rückmeldungen geben zu Rechtsgebieten, die schlicht überhaupt nicht funktionieren. Vergaberecht fällt mir da zum Beispiel ein.
Jetzt haben wir eine sehr grundsätzliche Frage und eine ganz praktische Frage. Die Reihenfolge dürfen Sie selber aussuchen, wie Sie jetzt antworten.
Ich würde einfach in der Reihenfolge, wie die Fragen auch gestellt wurden, beginnen, was die Use Cases angeht im Zusammenhang mit der EUDI-Wallet. Sie haben davon gesprochen, dass Sie vom Zahlungsdienstleister kommen. Wenn wir diesen Bereich uns direkt ansehen, dann sind es die Direktbanken, die sich da enorme Erleichterungen versprechen, weil ich ganz einfach mit dem Personalausweis in der Wallet bei der Kontoeröffnung mich identifizieren kann. und insofern die Kontoeröffnung sehr viel leichter wird. Und Direktbanken, die zeigen eine ganze Latte von Anwendungsfällen auf, wo sie eben diese Authentifizierung ihrer Kunden benötigen und wo das mit einem Klick eben möglich wird. Das ist ein Anwendungsfall. Ein zweiter, der mit Sicherheit auch etwas kritischer diskutiert wird, aber der in die Debatten unserer Zeit sehr gut passt, zumindest für den Teil Altersverifizierung auf dem Smartphone ist es natürlich eine sehr elegante und einfache Lösung, über den Personalausweis EUDI-Wallet zu verifizieren, ob jemand ein gewisses Alter erfüllt oder nicht und dann Zugang zu gewissen Inhalten bekommt oder eben nicht. Das sind zwei ganz konkrete Use Cases. Was das Ambitionsniveau angeht, der Maßnahmen, die wir angehen, wenn wir es schaffen, diese 300 Maßnahmen, die in der Modernisierungsagenda Bund und in der Modernisierungsagenda Föderal stehen, wenn wir es schaffen, die in dieser Wahlperiode wirklich umzusetzen und in die Anwendung zu bringen, dann glaube ich, sind wir einen Riesenschritt nach vorne gekommen. Und wenn Sie nur, was das Thema Disruption betrifft, wenn Sie da könnten wir über verschiedene Maßnahmen jetzt sprechen. Also ich greife jetzt einfach mal dieses Thema Spark, also Implementierung von agentischer KI in Planungsprozesse auf. Das ist hochdisruptiv, was da aktuell passiert. Sie kennen die ganz normalen Bauleitplanungsverfahren und nehmen Sie jetzt beispielsweise große Infrastrukturprojekte heran, dann dauern diese Prozesse in der Planung und in der Genehmigung oft viele, viele Jahre. Mit Einsatz von agentischer KI, und es wird aktuell praktiziert im Zusammenhang mit Ausbau des Wasserstoffkernnetzes in Deutschland, es ist von Hamburg aus implementiert worden oder wird implementiert dort, wird es möglich, dass die ganzen Einwendungen von Bürgern, das ist jetzt wieder ein Spezialbereich herausgegriffen aus diesem ganzen Prozess, aber die Einwendungen von Bürgern, die bis in die Hunderttausende gehen können bei solchen großen Infrastrukturmaßnahmen. Nehmen Sie große Stromleitungen, da wird es im nächsten Schritt auch angewendet. Dann haben Sie bei diesen Planungsverfahren Hunderttausende von Bürgereinwendungen. Das dauert oft Jahre, bis die abgearbeitet sind. Und die agentische KI, die schafft es dann, diese Einwendungen zu kategorisieren und dem jeweiligen Sachbearbeiter zuzuweisen, sodass der den einzelnen Sachverhalt abarbeitet. Und wenn der abgearbeitet ist, wird er dieser Sachverhalt und diese Abwägung, die dann dort erfolgt, wieder in das System integriert und auf diese Hunderttausende von Einwendungen als Antwort dort implementiert und verschickt. Und somit schafft man eine Zeitreduktion nach erster Umsetzung dieser Maßnahmen von etwa 80%. Also das ganze Genehmigungsverfahren wird um 80% schneller dadurch. Das ist disruptiv in der Herangehensweise. Und das wird jetzt begonnen, eben über das Pilotprojekt Wasserstoffinfrastruktur ausgerollt auf andere Planungsverfahren. Große Stromnetze sind ein Bereich, wo dieses Verfahren in diesem Jahr implementiert werden soll. Also wenn wir diese 300 Maßnahmen, unter denen auch so disruptive sich befinden, in dieser Wahlperiode umsetzen, dann werden wir einen deutlichen Effekt spüren.
Das war die Antwort auf die Frage Disruption. Zum Vergaberecht können Sie sich nachher noch austauschen.
Das läuft aktuell, aber im zuständigen Wirtschaftsausschuss laufen aktuell die Diskussionen zum Thema Vergaberecht.
Genau, aber es gibt noch eine Frage, aber erstmal einmal hier.
Anna Sinell vom Digitalservice. Sie haben gesagt, Sie verstehen Ihre Rolle, als dass Sie verantwortlich sind, die Umsetzung der Modernisierungsagenden zu monitoren und anzutreiben. Was sind Ihre Instrumente für das Monitoring und das Antreiben? Zuckerbrot und Peitsche, wie halten Sie das nach?
Also die Instrumente im Parlament und im Ausschuss sind natürlich einfach immer nachzufragen, einzuladen, natürlich auch öffentlich darüber zu diskutieren. Entscheidend ist dieses regelmäßige Nachhalten, immer wieder nachzufragen und den Sachstand zu erfragen. Wir sind auch am Überlegen, ob wir, nicht nur am Überlegen, sondern wir wollen es auch tun, dass wir, wenn Sie so wollen, KPIs definieren, dass wir festlegen, was könnten Parameter sein, die wir überall abfragen, immer wieder und an denen wir messen, wie der Fortschritt ist.
die Öffentlichkeit des Parlaments als sozusagen durchaus, naja, Zuckerbrot und Peitsche darf man das, glaube ich, nicht nennen, aber vom Effekt her soll es ja eigentlich schon sein, dass die Menschen sich dafür verantwortlich fühlen und dann in der Öffentlichkeit auch Rede und Antwort stehen müssen. Insofern ist es der Aufruf, alle nochmal den Digitalausschuss näher zu verfolgen, würde ich sagen. Dann noch eine letzte kurze Frage.
Ganz kurz dafür zwei. Erstens, die Vorgaben für die Digitalisierung, die kommen ja nicht aus Deutschland, die kommen halt aus der EU. DSA, DMA, etc., etc., AI Act. Da hat man eigentlich relativ wenig Chancen, selbst zu gestalten. Man kann mitgestalten indirekt über Europa. Zweite Sache ist, der stetige, ewige Antagonismus in der Vergangenheit schon, absehbar in der Zukunft ewig, zwischen Datenschutz und Datennutzung. Da kommen wir auch nicht raus. Das ist immer ein Schritt links, ein Schritt rechts, ein Schritt Richtung Datennutzung, ein Schritt wieder zurück Richtung Datenschutz. Jedes Mal.
So, dann lösen wir jetzt noch diese Gegenüberstellung in der letzten Minute. Herr Durz.
Also vielleicht zur europäischen Gesetzgebung. Natürlich können wir aber, insbesondere wenn wir sehr früh auch deutsche Positionen formulieren, in Europa auch Einfluss nehmen. Also nehmen wir einfach nur mal den DMA als Vorbild. Dort hatten wir in Deutschland das Wettbewerbsrecht angepasst und aus dieser Anpassung des Wettbewerbsrechts, aus dieser Kommission Wettbewerbsrecht 4.0 sind Vorschläge entstanden, die dann an die Europäische Union für den DMA gegangen sind. Und sehr viele dieser Vorschläge sind da tatsächlich in Europa aufgenommen worden. Also wir können aus Deutschland heraus auch europäische Gesetzgebung gestalten. Und die jetzige Bundesregierung, insbesondere auch Minister Wildberger, ist sehr häufig in Europa und versucht, das auch mitzugestalten. Das zweite Thema, das Sie angesprochen haben, ist eines, das ist ein ständiger Kampf natürlich, ja. Aber den müssen wir immer wieder kämpfen.
Vielen Dank, Herr Durz. Ich bin jetzt eine Frage schuldig geblieben, die ich eigentlich einer Kollegin versprochen habe. Sie haben mal in einer Bundestagsrede über die Innovationskraft des ersten Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, gesprochen und die Erfindung der Sojawurst, die er sich hat patentieren lassen. Das können wir jetzt nicht weiter diskutieren. Ich verspreche aber, dass wir den Link zu dieser Rede von Herrn Durz nochmal mit veröffentlichen auf dem Basecamp-Blog. Dann kann das jeder nochmal nachschauen. Ist ganz spannend, nämlich die Frage, keine Experimente, aber trotzdem innovativ sein. Vielleicht gehört es auch manchmal zusammen an manchen Stellen. Ich freue mich, dass Sie jetzt hier waren. Heute in einer Woche findet schon das nächste Nachgefragt statt. Allerdings mittags, außerordentlicherweise von 12 bis 12.30 Uhr mit einem Mitglied aus Ihrem Ausschuss, nämlich Maja Wallstein von der SPD. Dann zu den Themen gegen Hass für Zusammenarbeit, Demokratie im digitalen Raum sichern. Klang jetzt auch schon manches an, aber das wird dann dort nochmal vertieft diskutiert werden mit Frau Wallstein. Ich danke Ihnen jetzt, lieber Herr Durz, für das Gespräch. Ihnen allen, dass Sie hier und online mit dabei waren und wünsche nun weiterhin einen guten Start in den Tag. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie mit uns verbunden.